Herzlich willkommen beim Bücher- und Sonntage-Podcast. Das sind zwei Dinge, die ohne jeden Zweifel zusammengehören. Ich bin Julia Zieschank, Autorin von Jugend- und Liebesromanen. Mehr über mich und meine Bücher sowie spannende Extras findest du auf meiner Website unter juliazieschank.de. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der heutigen Episode. Wie schön, dass du auch am heutigen Sonntag wieder mit dabei bist zu einer neuen Folge Bücher und Sonntage, der 75. um genau zu sein. Und heute mit einer kleinen Premiere, denn ich habe zum allerersten Mal einen Science-Fiction-Autor im Podcast. Bestimmt hast du auch schon mal von Joshua Tree und seinen Büchern gehört. Die sind ja wirklich immer in den Sci-Fi-Bestsellerlisten und er ist sogar international auf dem englischsprachigen Markt sehr, sehr erfolgreich. Umso mehr habe ich mich gefreut, heute in dieses Thema etwas tiefer eintauchen zu können. Und Joshua hat vor allem zu seinen Romanen so viele krasse und spannende Recherchen betrieben, aber davon erzählt er dir dann im Gespräch gleich noch mehr. Wir sind am Ende dann auch etwas philosophisch geworden und haben darüber gesprochen, warum es eigentlich ganz gut ist, wenn man nicht zu den 1 oder 2% der AutorInnen gehört, die quasi über Nacht erfolgreich werden, sondern wenn man sich seinen Erfolg hart erarbeiten musste. Und wir haben dann auch über die Qualität von Fragen gesprochen und warum es vielen Menschen doch scheinbar sehr schwer fällt, zunächst Google um Rat zu fragen oder eine eigene kurze Google-Recherche durchzuführen, bevor man jemand anderen mit Fragen löchert und damit ja auch die kostbare Zeit der anderen Person in Anspruch nimmt. Und ich finde, Zeit ist immer etwas sehr, sehr Wertvolles und man muss das wirklich auch sehr wertzuschätzen wissen, wenn jemand einem seine Zeit schenkt. Also deswegen bin ich auch immer super dankbar für die Zeit meiner Podcast-Gäste. Das ist für mich auch immer ein großes, großes Geschenk. Und ja, ich würde sagen, es war wirklich ein sehr, sehr tolles Gespräch. Wir sind richtig in einen Flow gekommen. Deswegen ist es heute auch ein etwas längeres Interview. Aber ich hoffe natürlich, dass du bis zum Ende dran bleibst, denn dann habe ich noch eine kleine Ankündigung für dich. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Interview mit Joshua Tree. Hallo Joshua, herzlich willkommen bei Bücher und Sonntage.
Hallo, grüß dich, danke für die Einladung.
Ich freue mich, du bist mein allererster Sci-Fi-Autor hier im Podcast und ich habe auch ganz, ganz viele Fragen.
Yay, der erste sein ist immer gut.
Ja, vielleicht fangen wir einfach mal damit an, wie du überhaupt zum Sci-Fi kamst. Hast du diese Faszination schon als Kind gehabt?
Ja, ich war als Kind nicht so sehr interessiert an Kinderbüchern, sondern habe natürlich immer das lesen wollen, was mein größerer Bruder auch gelesen hat. Und der war mir 4 Jahre voraus, das heißt, der hatte dann schon die Kinderbücher abgelegt, als ich in das Alter kam, wo ich anfangen könnte zu lesen und hat halt Star Wars gelesen zum Beispiel. Und auch Science-Fiction-Romane, also Star Wars ja schon eher Fantasy, aber es gab zumindest schon Raumschiffe. Und dann habe ich, als ich noch nicht selber lesen konnte, meinem Papa immer gesagt, er soll mir bitte Star Wars vorlesen. Ich glaube, das erste Buch, was mir vorgelesen wurde, an das ich mich erinnern kann, war Han Solo. Ich glaube, es war von Timothy Zahn, da bin ich aber nicht ganz sicher. Und so hatte ich halt früh diese Bilder von Raumschiffen und Reisen durch den Kosmos im Kopf. Und das hat sich dann auch durch die Filmlandschaft gezogen, weil ich mag bis heute keine Comics und die mochte ich schon als Kind nicht. Also so Cartoons und sowas, weil ich ja immer das von meinem Bruder sehen wollte. Und dann habe ich halt Kampfstern Galactica geguckt, diese ganz alte Serie und die Star Wars Filme und dann auch so Sachen wie Bonanza und so, aber Western war dann ganz nett, aber war nicht so faszinierend wie Science Fiction und so ist das dann halt irgendwie Science Fiction geblieben. Ich habe das dann als Jugendlicher auch verschlungen, da habe ich alles gelesen, was mir irgendwie in die Finger kam. Und ich glaube, das ist dann auch so die Zeit, wo das am meisten prägt. Also wo man schon die Intelligenz hat, das zu begreifen, worum es da geht, wo man dann den Wortschatz aufbaut. Der ist dann ja auch ein bisschen anders, je nach Genre. Und wo das dann so festgelegt wird, schätze ich mal.
Hast du auch ein paar Lieblingsautoren oder ein Lieblings-Sci-Fi-Buch?
Also das beste Sci-Fi-Buch, was je geschrieben wurde, ist meiner Meinung nach Hyperion von Dan Simmons. Und weil das ist, das bedient fast alle Science-Fiction-Tropes, die es so gibt und ist extrem philosophisch, sprachlich unfassbar gut und sehr, sehr komplex und menschlich. Also das ist wirklich so ein Rundumkracher, würde ich sagen. Also das ist schon das Beste. Und sonst lese ich Peter F. Hamilton sehr, sehr gerne. Von dem habe ich wohl mit so am meisten gelesen. Und ich mochte auch einige der Klassiker natürlich gern, also Stanislaw Lem oder Arthur C. Clarke, aber die sind mir als Autor nicht so sehr im Kopf geblieben wie Dan Simmons und Peter F. Hamilton, das kann man glaube ich schon sagen.
Was ist denn für dich gutes Sci-Fi oder was glaubst du ist so das Geheimnis von einem guten Sci-Fi-Roman?
Gut, also ein guter Roman ist für mich immer, wenn ich an den Seiten klebe. Also dieses Ganze sprachlich total geschickt und so, das ist für mich alles relativ nebensächlich, muss ich sagen. Also es kommt dann irgendwann als schöner Bonus. Aber es muss einfach gut erzählt sein, dass ich schnell da reinkomme. Ich mag Bücher gar nicht mehr, die so irgendwie 200 Seiten Exposé haben am Anfang. Wo ich mir denke, oh Gott, wann geht denn die Handlung endlich los? Da bin ich ein großer Fan davon, dass es gleich losgeht und ich weiß, okay, das ist der Konflikt und dass ich schnell mit den Figuren warm werde. Also ich mag schnelle Einstiege und ich mag eine klare Schlagrichtung und ein schnelles Pacing. Das mag ich gerne. Da haben sich natürlich auch die Lesegewohnheiten verändert. Ne? Also vor 30 Jahren, also was mir immer einfällt, ist Ted Williams mit die Saga der drei Schwerter oder der großen Schwerter hieß das, mit der Drachenbrennthron und das waren diese vier Bücher. Da waren irgendwie 200 Seiten, wie der Hauptcharakter Simon irgendwie durch eine Burg läuft und danach durch Katakomben. Und das waren 200 Seiten. Das kann man heute nicht mehr machen. Also das konnte man damals, aber das oder Karl May oder die alten Herr der Ringe-Übersetzungen. Das ist einfach langweilig. Und da hat sich, glaube ich, das geschriebene Wort auch deutlich weiterentwickelt, dass die Literatur da vielleicht so ein bisschen den Sehgewohnheiten im Fernsehen gefolgt ist, dass es halt so ein bisschen schneller geht. Das ist nicht immer gut, aber generell sollte man sich fragen, ob man für etwas 100 Seiten braucht, um es zu erklären, dass es nicht vielleicht ein bisschen zu lang ist. Also
stimmt.
Geschwindigkeit, eine gute Story, gute Figuren, super wichtig, also dass ich mich mit Figuren identifizieren kann. Manchmal lege ich Bücher beiseite, weil einfach die Hauptfigur unsympathisch ist oder ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, warum sie was macht. Aber das ist, glaube ich, schon was, auf das viel Zeit verwendet werden sollte.
Ich finde das sehr gute Tipps, weil die sind ja eigentlich universell auf alle Genres anwendbar, mit Pacing und nicht so seitenlange Beschreibungen.
Ja, stimmt. Ich bin gar nicht auf die Science-Fiction-Frage eingegangen, aber da sieht man, wie nebensächlich das eigentlich ist. Also Science-Fiction hat halt coole Ideen, wie die Zukunft aussehen könnte. Oder weitergedacht wird, was jetzt gerade passiert. Wie sieht das in 50 Jahren aus, wenn wir da nichts verändern? Das ist schon cool. Aber es gibt ja auch ganz viele Spielarten. Also wenn ich an einen Blake Crouch denke, der immer ein Thema hat wie, ja, Dark Matter. Es gibt eine Maschine, mit der man in verschiedene Paralleluniversen gehen kann, wo es verschiedene Versionen von einem selbst gab. Coole Idee, ist aber komplett anders wie ein Rendezvous mit Rama, wo es darum geht, zu einem Asteroiden hinzufliegen, der sich dann als Raumschiff entpuppt. Oder eine Mars-Geschichte, wo es um die erste Kolonie auf dem Mars geht. Oder ganz weite Zukunft. Da gibt es so viele Spielarten von Science-Fiction, dass es da ganz schwer ist zu sagen, das macht gute Science-Fiction inhaltlich aus. Aber wenn das Buch halt spannend geschrieben ist, und da gibt es einfach Regeln für, wie das funktioniert, dann ist es eigentlich total egal. Dann kann wirklich alles Spaß machen.
Stimmt. Ja, ich glaube, ich finde auch an Sci-Fi so am spannendsten, wenn man auch gerade sich so ältere Sci-Fi-Werke anschaut, was inzwischen von diesen Ideen oder Konzepten tatsächlich Realität geworden ist. Also ich habe zum Beispiel bei meiner Recherche herausgefunden, dass Stanisław Lem in einem seiner Bücher von 1964 bereits das Konzept des E-Books vorhergesagt hat. Und sowas finde ich total faszinierend.
Ja, sowas ist wirklich cool. Also, da gibt es auch so, also Star Trek ist auch ein gutes Beispiel mit den Touch-Displays. Das gab es ja auch in den 60ern schon. Jetzt ist das im Prinzip überall. Und Shadowrun ist auch ganz, also Shadowrun ist natürlich so halb Science Fiction, Cyberpunk, Fantasy, so eine Mischung. Aber da wurde auch ganz, 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 ganz viel an Technologie vorhergesagt. Das Internet unter anderem haben die schon vorhergesagt. Ein paar Jahre bevor es dann rauskam.
Gibt es denn eine Idee aus deinen Romanen, die du cool finden würdest, wenn die Realität werden würde?
Oh. Ja, ich glaube, also direkte neurale Interfaces, mit denen wir Emotionen übertragen können. Ich glaube, das ist was meiner Meinung nach sehr, sehr viele Konflikte beilegen könnte. Also, wenn wir einen Streit haben und wir könnten direkt mitfühlen, wie der andere sich gerade fühlt. Oder, also das würde, glaube ich, für mehr Empathie sorgen und könnte viele Konflikte lösen, weil wir in jedem Konflikt immer das, was wir über eine Situation denken, dem anderen überstülpen. Obwohl wir wissen aus der Psychologie, dass es, also jeder von uns konstruiert sich seine eigene Realität und es gibt einfach keine zwei identischen Sichtweisen auf eine Sache. Also wir wissen das schon, dass es das nicht gibt. Und trotzdem haben wir Streits über die dümmsten Dinge. Und sagen, ja, das musst du doch so sehen, weil es ist so. Nee, ist es eben nicht. Und ich glaube, wenn man diese Gefühlskomponente mit erspüren könnte, das wäre, glaube ich, eine coole Entwicklung, die uns als Spezies weiterbringen würde.
Stimmt. Ja, ich glaube, manchmal ist man sich ja sogar selbst seinen eigenen Gefühlen nicht ganz bewusst. Also oft verbirgt sich ja hinter Wut eigentlich Trauer oder Enttäuschung. Und ich glaube, das wäre allein schon für einen selber eine ganz spannende Erkenntnis.
Absolut. Wir sind sehr, sehr schlecht darin, unsere Gefühle zu dekodieren. Also wir wissen, dass sie in Gedanken vorausgehen, aber meistens ist das Gefühl ja da, bevor wir den Gedanken wirklich erfasst haben. Und dann ist es irgendwie sich selbst erhaltend und wir können gar nicht mehr die Wurzel dessen sehen. Da sind wir einfach nicht besonders talentiert, was das angeht.
Wie kommst du denn auf die Ideen für deine Technologien in deinen Büchern?
Einmal durch Recherchen, also ich bin sehr Technologie interessiert, thematisch, also nicht in meinem Alltag. Ich bin wirklich ein Dinosaurier, was so neue Technik angeht. Ich interessiere mich für Smartphone auch nicht besonders. Also, wenn mir Leute von Apps erzählen, dann kenne ich die meistens dann 5 Jahre später oder sowas, wenn es schon zu spät ist.
Natürlich.
Auch so, auch so Gadgets und so interessieren mich halt auch nicht. Also, ich mag halt einfaches Leben mit möglichst wenig Technik, weil ich das immer irgendwie als Störung empfinde, so ein bisschen. Aber ich lese gern darüber. Also ich lese gern darüber, was so entwickelt wird, was es mit der Menschheit machen könnte. Und natürlich aus anderen Science-Fiction-Büchern, die ich lese, habe ich dann ganz oft eigene Ideen, wenn ich denke, ah, das ist eine coole Idee. Wie könnte man das anders machen? Oder was wäre, wenn die Technik so ein bisschen sich in die andere Richtung entwickelt hätte? Im Prinzip daher. Und es kommt auch sehr, sehr auf das Subgenre an, das ich schreibe. Also wenn es um eine realistische Mondmission geht, dann recherchiere ich natürlich ganz viel darüber, was gibt es aktuell und was müsste noch sich verändern, damit das, was ich plane, realistisch funktionieren könnte. Und dann denke ich mir da entsprechend was aus. Und wenn es jetzt irgendwie eine Military Science Fiction ist, die in 500 Jahren spielt, dann lasse ich es halt krachen und bin meistens inspiriert durch andere Military Science Fiction, die ich gelesen habe.
Arbeitest du dann auch mit Experten zusammen? Weil ich stelle mir das total schwierig vor, dass man jetzt zum Beispiel ein Raumschiff tatsächlich so konstruiert, dass es dann auch im Weltall fliegen könnte oder dass man damit das Weltall erforschen kann. Also wie ist es bei dir mit deinem Verständnis von physikalischen Gesetzen? Also hast du da auch jemanden, den du fragen kannst oder der dir da hilft?
Also am meisten frage ich ganz, ganz sicher Ralf Edenhofer, mein Kollegen und Freund, der ist auch selber Science-Fiction-Autor und er ist auch Teilchenphysiker und promovierter Ingenieur. Also der kennt sowohl die extrem theoretische Seite als auch die sehr praktische Seite. Den frage ich wirklich super oft. Und der ist extrem konservativ ja, kann man so sagen, in seiner Physik und dem, was er denkt, was technisch möglich sein wird in Zukunft. Deswegen weiß ich immer, okay, wenn er sagt, das geht in 20 Jahren, dann ist es 100% möglich, weil er da halt eher immer so das untere Ende von dem, was denkbar ist, betrachtet. Und Brandon Q. Morris auf jeden Fall, er ist selbst Atomphysiker, weiß sehr, sehr viel, weil er auch extrem viel recherchiert und ist auch ein sehr kluger Kopf. Den frage ich dann immer, wenn ich ein bisschen eine optimistischere Meinung brauche, ob es möglich ist oder nicht. Und daraus ergibt sich dann meistens so ein guter Mittelwert. Also das jetzt, wenn es so um Physik geht, ne? Also um Raumfahrt, um zukünftige Antriebstechnologien, um Reisezeiten zwischen Sternen, um den Einfluss von Gravitation auf die Flugrichtung, so kleinere Raumfahrtsachen. Und das natürlich immer, ich hatte zum Beispiel bei Das Objekt eine Szene, wo ein Raumschiff an einen Asteroiden andocken will, aber der Asteroid rotiert ja und es hat keine eigene Schwerkraft, also zumindest nicht signifikant. Das heißt, man kann darauf nicht landen. Aber wenn man jetzt an eine Stelle gehen muss, um was zu bohren zum Beispiel, sind ja rein, also technische Fragen, wo man wo sehr, sehr viele Faktoren mit einspielen. Also einmal die Physik der zwei Objekte und dann die technische Machbarkeit. Wie schneidet man durch Regolith zum Beispiel? Das sind dann alles Sachen, für die Ralf Edenhofer natürlich super ist, weil er halt auch diese Ingenieurskenntnisse hat. Und ja, das sind so die beiden, die ich ganz, ganz oft frage. Und der Rest passiert dann halt über eigene Recherchen aus Büchern oder online. Und wenn ich kann, also ich habe auch schon mal meine Schwägerin was gefragt, die forscht an Viren. Für der Meteor hatte ich die mal gefragt. Also da gucke ich dann immer, wer für den Bereich, was ich gerade schreibe, wirklich was auf dem Kasten hat, akademisch, und fragt die dann nach Möglichkeit.
Aber so wie ich das verstehe, nimmt auf jeden Fall ja die Recherche schon einen großen Teil deiner Zeit ein. Wie viele Bücher schaffst du denn dann im Jahr zu schreiben und auch zu veröffentlichen?
Also zu schreiben schaffe ich relativ einfach 6. Und mit ein bisschen Anstrengung 8. Und wenn ich mich richtig ins Zeug lege, würde ich sogar 10 schaffen. Das habe ich einmal geschafft.
Wow, okay.
Schon sehr viel. Das ist dann aber krass, ja. Also sehr, sehr angenehm sind so 6 bis 8.
Ja, aber ich finde das auch schon wirklich viel. Also gerade in Anbetracht mit dem Ganzen der Hintergrundrecherche, die du auch betreibst.
Ja, ist schon viel wahrscheinlich. Aber das ist auch so eine Sache, wenn du viele Bücher geschrieben hast, wird es halt immer leichter. Also dann wird der handwerkliche Teil einfach leichter. Das ist so. Da schreibt sich ein Kapitel dann doppelt so schnell als vor 3 Jahren. Das ist tatsächlich so. Also das ist wie ein Muskel, den man trainiert. Ja. Das Gewicht wird leichter.
Schreibst du dann alles Laptop oder diktierst du auch?
Ich habe, also jetzt das reine Schreiben, meinst du, wenn ich schon geplottet habe und das runterschreibe. Das alles am Computer.
Alles am Computer.
Ja. Laptop versuche ich zu vermeiden, weil, also auch einfach für die Sitzhaltung. Die Laptop, das ist ja so klar, dass man automatisch immer so die Schultern vorzieht. Und das sind so Kleinigkeiten, wenn man Vielschreiber ist, das merkt man dann doch irgendwann.
Das stimmt, deswegen, ja.
Also ich habe so einen großen Widescreen, der so gebogen ist, wo ich Dokumente nebeneinander legen kann, dass ich Recherchedokumente dann offen habe. Zum Beispiel, während ich schreibe. Ich habe immer ein Fenster mit ChatGPT offen, also mit GPT-4, um so Kleinigkeiten zu fragen. Also wie viele Einwohner hat XY oder so, wo ich sonst in Browser-Tab wechseln müsste. Und wo ich weiß, dass die Faktualität von GPT das abdeckt. Wenn es dann komplexere Sachen sind, dann muss ich die immer gegen recherchieren, weil da macht es halt dann immer noch mal Fehler ab und zu. Aber das ist halt für mich wichtig, dass ich diesen festen Arbeitsplatz habe. Früher habe ich ganz viel auf dem Laptop geschrieben, weil wir so viel gereist sind. Aber das ist jetzt deutlich, deutlich angenehmer. Und spart Zeit.
Das stimmt, ja. Ich nutze ChatGPT auch ganz gerne zur Recherche, wobei, wie du schon sagst, man muss dann auch manchmal aufpassen, dass man nochmal was gegenprüft. Aber so für sehr spezifische Fragen ist es schon nicht schlecht.
Ja, definitiv. Spart uns allen viel Zeit.
Würdest du sagen, so ein Teil der Geheimnisse von deinen Romanen sind auch deine sehr, ich nenne es mal, abenteuerlichen Recherchen, die du machst? Weil ich habe in deiner englischen Bio gelesen, dass du zum Beispiel eine iranische Gefängniszelle von innen gesehen hast und dass du auch in dieses Tal nur knapp einer Lösegeldentführung entgangen bist?
Ja und nein. Also ich weiß halt aus vielen Situationen, wie sich eine Figur fühlen würde, wenn ihr das passiert. Also zum Beispiel in einer Gefängniszelle, wenn das jetzt nicht irgendwie so ist, dass man wusste, man ist halt verurteilt und dann ist der Termin, ist halt diese Phase des Unglaubens, die ist halt ganz schön lang. Und das hätte ich nie gedacht vorher. Ich hätte immer gedacht, okay, wenn man da drin ist, dann ist man total verzweifelt und überlegt, oh Gott, was passiert jetzt und so. Aber das passiert gerade nicht wirklich. Das ist so ein bisschen wie so taub werden. Und das hätte ich vorher nie gedacht. Das sind dann so Kleinigkeiten, die ich heute anders beschreiben würde, einfach, nachdem ich das erlebt habe. Und auch dieses, was ja in Büchern oft passiert, dass wenn was passiert, was Schlechtes, dass dann dieser innere Monolog der Figur einsetzt und die schon anfängt, schockiert zu sein, traurig oder sonst irgendwas. Das kommt alles immer viel später. Also, es ist doch irre, wie der menschliche Verstand in Extremsituationen funktioniert. Und dann ist einfach nur die Situation. Und dann geht es nur um die Situation, was praktisch zu tun ist. Und das ist, glaube ich, viel eingeflossen in meine Bücher. Und sonst sind es halt eher technische Sachen, wie jetzt beim Fallschirmspringen. Als Fallschirmspringer weiß ich halt genau, wie das funktioniert und was möglich ist. Und da baue ich dann auch mal so verrückte Szenen ein. Wie ich hatte jetzt beim Portal eine Szene, wo der Protagonist eine Nebenfigur, die aus dem Flugzeug geworfen wird, wo er hinterher springt und sie im freien Fall schnappt und die sicher landen. Wo ich früher mal gedacht hätte, das ist total unmöglich, aber heute wüsste ich sogar, wie ich es machen muss. Und
Okay, krass.
also Parabelflug habe ich ja schon zweimal gemacht mit Novispace und der Europäischen Raumfahrtagentur. Das ist auch cool, weil ich jetzt weiß, wie sich die Gravitation auf dem Mond anfühlt. Oder auf dem Mars und Schwerelosigkeit. Und das ist halt komplett anders, als ich es vorher gedacht hätte. Und das sind dann so Kleinigkeiten, wo der Leser vielleicht gar nicht weiß, dass es so realistisch ist, aber wo ich dann weiß, wenn ich es beschreibe, ja, genau so ist das. Also Anfang des Jahres habe ich ja die Entdeckung rausgebracht, wo es um eine Mondmission geht. Und da wusste ich halt in den Szenen, die ich geschrieben habe, genau, wie es das anfühlt, auf dem Mond zu laufen, von der Gravitation. Und das ist halt anders, als ich mir das vorgestellt hätte, nur von den Bildern, die man von den Apollo-Missionen gesehen hat. Das ist doch ein großer Unterschied.
Kann ich mir vorstellen, dass man sich viele Dinge eigentlich nur wirklich, ja, vorstellen kann, wenn man es auch einmal erlebt hat.
Ja, ich versuche so viel zu erleben, wie es geht.
Was war denn so deine verrückteste Recherche?
Meine verrückteste. Der Parabelflug, glaube ich schon. Also in dieser Maschine zu sitzen, die komplett weiß verkleidet ist innen. Du hast nur so ein paar Sitze, wo du dann sitzt, während die hochfliegen. Die Piloten sind alles Kampfpiloten von der französischen Luftwaffe. Und beim letzten war einer Thomas Pesquet, der französische Astronaut, der auch jetzt Kommandant der ISS war. Und das haben sie uns vorher gar nicht gesagt. Da kam nur die Durchsage, ja, hier Thomas Pesquet, ich übernehme jetzt den Flug. Wir alle so, oh, cool.
Wow.
Und dann fliegen die mit dieser Maschine, weil wir waren ja nur irgendwie 30 Passagiere oder sowas. Die ist dann ja sehr leicht. Und die fliegen dann diesen ehemaligen Passagierjet. Den fliegen die wie ein Kampfflugzeug. Also der Start ist halt ganz anders, weil die super steil hochfliegen, da machen die extreme Kurven und einfach, weil sie Spaß daran haben und es halt geht. Das war schon super aufregend. Und dann die Schwerelosigkeit, also das war einfach total irre, dass man dann über die Decke laufen kann und Flüssigkeiten neben sich herwabern sieht. Also das ist doch das Abgefahrenste, was ich je gemacht habe. Und nach dem Fallschirmspringen dachte ich immer, das ist das Krasseste. Das ist auch krasser, was so das Adrenalin angeht. Da ist Fallschirmspringen, also nichts geht über Fallschirmspringen, wenn man nur mit einem kleinen Rucksack auf dem Rücken aus dem Flugzeug springt. Das ist, glaube ich, nicht zu toppen. Aber was die Fremdartigkeit der Erfahrung angeht, da ist tatsächlich Schwerelosigkeit absolut faszinierend.
Das glaube ich, ja. Ja. Die Beschreibungen haben sich schon sehr faszinierend jetzt angehört.
Ja. Und es gibt natürlich sowas wie Schusswaffen, ne? Also ich habe ja Schusswaffentrainings auch gemacht. Das war total komisch, weil ich als jemand, der gar keine Berührung damit hatte, hatte ich halt wirklich, also Angst ist vielleicht zu stark, aber schon sehr, sehr großen Respekt davor, weil es ist komisch, sowas in der Hand zu halten, wo du weißt damit, also ich könnte mich umdrehen und den Typ erschießen, der mir das, also es war ein Polizist im Fall, der mir das beigebracht hat, und allein dieses Wissen, das ist unangenehm. Und das ist so wie, das sollte ich nicht in die Hand nehmen. Und gleichzeitig macht es natürlich auch Spaß, wenn du auf Ziele schießen kannst und so, das ist einfach sehr gewaltig so im wahrsten Sinne. Und das war auch dahingehend faszinierend, dass das sich anders angefühlt hat, als ich dachte. Also wie schwer eine Pistole ist, wie groß der Rückstoß von der Schrotflinte ist. Also Rückstoß von der Schrotflinte war irre, weil ich bin da reingegangen zur Polizei. Also in den Philippinen konnte man das mit der Polizei machen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich möchte irgendwie Sturmgewehr und Schrotflinte. Ich wollte alles mal durchprobieren. Und dann haben sie mir für die Schrotflinte 2 Patronen dahingelegt. Und dann sage ich, ja, ich bin jetzt nicht hergekommen, um 2-mal zu schießen. Das könnte schon ein bisschen mehr sein. Dann haben sie mir 10 hingelegt. Und dann habe ich diese 10 Schuss gemacht. Natürlich auch, weil ich jetzt nicht blöd dastehen wollte, aber nach 5 wollte ich schon aufhören, weil ich solche Schulterschmerzen hatte davon, weil der Rückstoß einfach so krass ist. Und dann hatte ich tagelang so ein riesen Hämatom an der Schulter. Okay. Und das hätte ich auch nicht gedacht. Das sieht in Filmen halt immer so. Also ich wusste natürlich, dass es Rückstoß hat, aber ich habe es mir nicht so krass vorgestellt. Das ist schon, also mal irgendwie Gewehr in der Hand nehmen und dann so aus der Hüfte schießen. Nee, das ist alles schon so ein bisschen anders. Auch was die erklärt haben, wenn jemand getroffen wird, das ist in Filmen ja immer so dargestellt, dass die dann so nach hinten stürzen oder so ist es gar nicht. Also wer getroffen wird, der bleibt stehen. Das ist dann eher so, dass die dann zusammensacken, weil sie keine Kraft mehr haben oder so. Aber es ist nicht so, also wenn es jetzt nicht ein Kaliber 50 ist oder so, dass man dann weggeschleudert wird. Das sind alles so Hollywood-Sachen, weil man die nur daher kennt, dass man so ein ganz falsches Bild davon hat. Dementsprechend war das auch sehr, sehr faszinierend von der Recherche her.
Ja, finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Meine Recherche beschränkt sich dann doch immer eher darauf, dass ich die Schauplätze von meinen Romanen besuche. Aber da kann ich zumindest sagen, dass ich die ganzen Orte immer alle selbst besuche.
Ja, das habe ich tatsächlich bei den irdischen Sachen auch. Da bin ich bei fast allen gewesen. Also jetzt war ich auch in Antarktis. Ich habe ja schon mal für das Fossil was in Antarktis beschrieben. Da war ich dann vorher noch nicht, aber das habe ich jetzt auch nachgeholt. Deswegen kann ich das jetzt auch behaupten, endlich. Aber das ist auch mindestens genauso wichtig. Also es ist nicht so aufregend vielleicht. Aber das ist super wichtig, finde ich, dieses Gefühl für einen Ort zu bekommen. Also wie fühlt sich das an? Wie riecht das? Wie ist so die Atmosphäre da? Und das ist einfach, das ist was, was, glaube ich, auch dabei hilft, die Szenen richtig rüberzubringen. Und man hat ja, wenn man einen Schauplatz wählt, auch einen Grund, warum man ihn wählt. Also wenn man jetzt eine Stadt in Indien braucht, die wie so ein Bienenstock summt, dann ist natürlich auch, weil man will, dass es ein chaotischer Ort ist, dass es vielleicht mal stinkt und dann wieder nach Gewürzen riecht und dass irgendwie super viele Leute sind und Tiere auf den Straßen, und da will man ja genau diese Art von Atmosphäre, und dafür ist es natürlich gut, möglichst viele Orte zu kennen. Das ist wie so ein Baukasten, finde ich, also dass man dann weiß, welche Teile man hat und wofür man die braucht.
Ja, das stimmt, finde ich auch, dass man auch einfach immer so seinen eigenen Horizont erweitert und nicht nur aus dem schöpft, was man bereits kennt, sondern es gibt ja einfach auf der Erde allein schon so viele faszinierende Dinge oder auch Orte, von denen man gar keine Ahnung hat, wenn man da nicht mal ein bisschen auch rumreist oder ja, recherchiert.
Ja, absolut, absolut. Und das sind ja Erfahrungen, die doch keiner nimmt, ne? Das ist, da hat man einen bunten Blumenstrauß an Erfahrungen, den man nutzen kann, und das erschöpft sich ja nicht.
Ja, sehe ich genauso. Und ich finde das auch, dass wirklich jedes Land, allein schon jede Stadt, einen komplett anderen Vibe hat. Also das ist schon sehr faszinierend. Ja. Das merkt man ja allein schon in Deutschland. Also München und Berlin, finde ich, sind einfach komplett unterschiedlich.
Ja, absolut. Also die Bundesrepublik von Norden nach Süden, das ist ja wie durch verschiedene Länder reisen. Ja. Das ist so ein bisschen wie in Italien. Also wenn man in Norditalien, Trentino oder so ist und dann nach Sizilien, dann denkt man auch, man ist auf einem anderen Kontinent.
Das stimmt, ist
in Deutschland auch.
Ja, das ist ganz faszinierend. Hast du denn noch einen Tipp oder ein Ratschlag für angehende Sci-Fi-Autoren?
Puh, das kommt immer darauf an, was das Ziel ist der Autoren. Also ich bin ja ein Autor, der von Anfang an mit dem Ziel da reingegangen ist, Geld zu verdienen und damit seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Da würde ich immer sagen, es ist wichtig, den Markt zu kennen. Also kenne den Markt, schreibe für den Markt, ist das Wichtigste. Das ist das Erste, Zweite und Dritte. Und das Letzte. Also man muss genau wissen, was wollen die Leser überhaupt lesen, wenn man will, dass das Buch möglichst viele Leute zu Gesicht bekommen. Und für mich war das immer natürlich zu wissen, okay, wenn ich was schreibe, dann will ich natürlich auch möglichst viele Leute erreichen. Es gibt aber auch Leute, die sagen, nee, ich will auf jeden Fall meine Vision durchziehen. Das muss exakt das sein, was ich schon immer erzählen wollte. Und die dann auch, ja, man könnte sagen, sehr stur sind. Deswegen, nein, das muss genau so. Und beratungsresistent, das erkennt man auch sehr schnell. Also ich kriege ja zig E-Mails pro Woche, wo ich gefragt werde nach Tipps. Und ich erkenne dann sehr, sehr schnell, wer wirklich was lernen will und wer einfach nur sein Ding durchziehen will. Und wer nur sein Ding durchziehen will, schreibt das beste Buch, was du schreiben kannst. Überarbeite es häufig, nicht zu häufig, aber häufig genug. Und bring das raus und gut ist. Und wer wirklich viel verkaufen will, muss sich angucken, was möchte der Markt lesen, wie sehen die Cover aus in meinem Zielmarkt, in meinem Zielgenre. Da muss ich mich einfach anpassen, weil wir kennen das alle von uns selbst. Wenn wir was gelesen haben, das uns gefallen hat, dann wollen wir etwas Ähnliches lesen. Das soll nicht das Gleiche sein, aber es soll in die ähnliche Kerbe schlagen. Und da muss man einfach ehrlich zu sein. Das ist einfach eine normale Lesegewohnheit. Und wenn ich weiß, dass ein Leser was Ähnliches ist, Ähnliches möchte, dann muss ich halt auch dafür sorgen, dass das Cover ähnlich ist und der Klappentext ähnlich ist und dass die Tropes ähnlich sind. Und dann hat man eine gute Chance, wenn man gut schreiben kann, das ist immer vorausgesetzt. Das ist nicht so häufig der Fall, wie die Leute sich selbst einschätzen. Das muss man einfach sagen. Und das ist, nicht jeder hat das Talent zu schreiben, das ist genau wie nicht jeder das Talent hat zu malen oder ein Arzt zu sein oder ein Psychologe zu sein oder es gibt einfach Talente für Sachen, das ist einfach so. Ich gehöre nicht zu denen, die sagen, du kannst alles sein, was du willst. Das glaube ich einfach nicht. Ich glaube, man kann alles versuchen, aber es gibt einfach was, in dem es einem leichter fallen wird und in manchen Sachen wird es einem schwerer fallen. Also ich glaube, ich werde in meinem Leben kein Mathe-Profi mehr. Und ich glaube auch nicht, dass ich die Veranlagung dazu habe. Veranlagung ist nicht alles, weiß ich auch. Es kommt immer darauf an, was auch gefördert wird, wenn man ein Kind ist. Und ich glaube, dass man da noch sehr, sehr flexibel ist. Aber wenn das erstmal fest sich ein bisschen verfestigt hat nach der Pubertät, dann ist es, glaube ich, unrealistisch zu sagen, ich kann alles erreichen, wenn ich mich da nur reinknie. Da haben einfach andere einen viel größeren Vorsprung. Das ist einfach so. Und deswegen gucken, wenn man Talent hat, ja, gut, dann sollte man daran weiterarbeiten. Und es ist auch ganz normal, dass man am Anfang kein super Autor ist. Also wenn ich mir meine ersten Bücher angucke, dann schlage ich heute die Hände über dem Kopf zusammen und denke, nein, das kann man nicht so schreiben. Da sind super viele Inquit-Fehler drin zum Beispiel. Also, das ist furchtbar. Aber das ist ganz normal. Also niemand ist mit dem ersten Buch ein Star-Autor geworden oder der beste Handwerker, das ist ganz, ganz normal. Deswegen den Markt kennen, das heißt wissen, wie die Cover aussehen, wissen, wie die Klappentexte aussehen, wissen, welche Tropes beliebt sind in meinem Untergenre und dann sich daran orientieren. Nicht es kopieren, aber orientieren, dass die Leser gleich merken, ah, das ist so ähnlich wie das und das, was ich gerne gelesen habe. Und dann geht es um Beharrlichkeit. Dann ist tatsächlich noch nicht aufgeben, sondern erstmal weitermachen. Und die beste Werbung ist immer das nächste Buch. Es muss gar nicht teuer sein. Es lohnt sich natürlich, wenn man was rausbringt, vor allem wenn man noch keinen Namen hat, ein bisschen Geld zu sparen und das dann auch in die Veröffentlichung zu investieren. Aber es ist besser, den nächsten Roman zu schreiben, als elendlange rumzudoktern an dem ersten Buch, um es dann irgendwie doch noch nach vorne zu bringen. Deswegen lieber, also einen sterbenden Patienten lieber sterben lassen, als jetzt den mit 1000 Maschinen am Leben erhalten, da kommt da nichts Gutes bei raus. Also deswegen lieber das nächste Buch schreiben und nicht zu lange festhalten an den alten Sachen.
Ja, also da kann ich dir auf jeden Fall nur zustimmen. Bei mir ist es auch so, ich habe mich enorm weiterentwickelt zu den ersten Büchern, aber ich finde, es ist auch immer gut. Also soll es ja auch sein, dass man sich weiterentwickelt und das Schreiben ist nun mal ein Handwerk und je
Genau.
öfter man es macht, desto besser wird man. Und ich finde es auch ganz toll, was du gesagt hast mit dem nicht aufgeben und durchhalten. Das hat auch Lars Ament mal bei mir im Podcast gesagt, dass nicht die auf den Bestsellerlisten stehen, sind nicht unbedingt die talentiertesten, sondern die, die nicht aufgegeben haben. Und das glaube ich tatsächlich auch.
Ja, ich merke das oft, wenn ich mit anderen Self-Publishern auch spreche, die sehr erfolgreich sind. Es gibt einen ganz kleinen Teil, der Glück hatte. Man muss es einfach sagen, es gibt Leute, die Glück haben, ja, ist richtig. Das sind dann so 1-2%. Die waren halt zur richtigen Zeit mit dem richtigen Buch draußen und in unserem Fall als Self-Publisher auch sehr, sehr früh. Also es wird einfach schwieriger, je länger das dauert. Das ist aber mit allen Märkten so. Und die sind aber bis heute überzeugt, sie wüssten genau, wie das läuft, weil sie erfolgreich sind. Aber genau diese 1% sind die man im Prinzip ignorieren kann, wenn sie einem Tipps geben oder sagen, wie alles funktioniert, weil sie halt nie dafür kämpfen mussten, dass es funktioniert. Und die anderen 98%, die wirklich hart gearbeitet haben für ihren Erfolg, die waren halt auch gezwungen, Sachen auszuprobieren, schneller zu arbeiten als die anderen, sich mehr Gedanken darüber zu machen als die anderen, um halt sich irgendwie einen Vorteil zu verschaffen und sehr, sehr lernfähig zu sein. Und deswegen bin ich auch kein Fan davon, Glück zu haben, weil Glück steht immer dem Lernen im Weg. Wenn ich Glück hatte, dann habe ich keinerlei Zwang, mich um den Erfolg zu kümmern, daran zu arbeiten und auch den Wert von harter Arbeit zu schätzen. Das ist tatsächlich ein großes Geschenk, an was hart gearbeitet zu haben, weil, also wir wissen das ja alle, wenn ich was in den Schoß gelegt kriege, dann ist es nichts wert. Und wenn ich für was hart gearbeitet habe, dann werde ich das nie vergessen. Und wenn man den Weg zum Erfolg genießen kann, das ist das Schreiben in unserem Fall, und im Self-Publishing noch die tausend anderen Sachen, die man nebenbei machen muss, die man aber so organisieren kann, dass sie nicht zu viel Zeit fressen. Das ist auch ein häufiges Missverständnis, dass Self-Publisher die ganze Zeit mit Marketing und Social Media beschäftigt seien. Das stimmt einfach nicht. Zumindest nicht zwangsweise. Dann genießt man den Weg dahin, das ist das Schreiben, und dann kann man auch den Erfolg genießen, ohne das davon abhängig zu machen. Deswegen sage ich auch, das nächste Buch ist so wichtig, weil dann kommt man wieder in den Prozess, statt in dieses Rumdoktern, was den meisten Autoren ja gar keinen Spaß macht.
Ich denke auch, dass man seinen Erfolg viel besser wertschätzen kann, wenn man eben dafür hart gearbeitet hat und es einem nicht so über Nacht quasi in den Schoß gefallen ist. Dann bleibt man auch auf gewisser Weise, finde ich, auch etwas bodenständiger. Selbst wenn man dann richtig krassen Erfolg hat, weil du weißt ja immer, wo du quasi herkommst, was deine Wurzeln sind. Ich finde, dass einem das schon so ein bisschen auch am, ja, Boden hält.
Ganz genau, ganz genau. Deswegen, also von den hart arbeitenden Self-Publishern sind auch sehr, sehr selten wenige, die irgendwie arrogant auftreten oder so. Also das habe ich kaum erlebt. Aber bei denjenigen, die Glück hatten, da sehe ich das dann halt schon öfter. Und dann weiß ich auch wieso. Das ist genau, was du gesagt hast. Die haben sich halt nicht hocharbeiten müssen und haben vielleicht auch gar kein Verständnis dafür, wenn jemand, der gerade hart am Arbeiten ist und es irgendwie gerade nicht schafft. Dann sagen die einfach, ja, du musst einfach das nur rausbringen, dann klappt das schon. Nee, so ist das halt nicht. Nicht für
Ja,
die meisten.
das stimmt. Das ist wirklich wie so ein Lottogewinn, wenn es wirklich mit dem Debüt klappt, dass man dann gleich ja
Ja.
Nummer eins Bestseller hat, aber es ist sehr, sehr unwahrscheinlich.
Ja, und das funktioniert dann auch nur, also selbst wenn das funktioniert, nur in einem Genre, das dann auch lang genug am Leben bleibt, ne? Also, ich glaube, jemand, der jetzt auf der Twilight-Vampirwelle geritten ist und dann zufällig Erfolg hatte, weil das halt gerade total in war und das ist halt jetzt lange, also schon lange tot. Da können halt diejenigen, die hart gearbeitet haben, sich neu erfinden und gucken, okay, ich weiß jetzt, wie der Hase läuft, das kann ich auch woanders schaffen.
Ja, das
Das
stimmt.
ist so. Und also unter den Self-Publishern ist es kein Geheimnis mehr. Ich habe ja Krimis geschrieben. Unter einem geschlossenen Pseudonym, da habe ich wirklich bei null angefangen. Und einfach nur also ursprünglich, ich wollte einfach eine Pause machen von Science Fiction, mal was anderes schreiben. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich gebe ja häufig Tipps, wie man erfolgreich werden kann. Ich befolge die einfach selbst, mache genau das, was ich anderen raten würde, fange bei null an, dass ich genauso anfange wie jeder, der anfangen würde, und nehme das überlaufendste Genre von allen Und das sind Küstenkrimis. Das ist total überlaufen. Und alle haben gesagt, ah, das kannst du vergessen, da gibt es viel zu viele Autoren, auch schon viele richtig erfolgreich am Markt. Und ich habe gesagt, nee, also ich glaube, dass wenn ich hart daran arbeite, meine ganzen Regeln befolge, dann klappt das auch. Und es hat auch funktioniert. Es hat genauso funktioniert.
Cool, also das wusste ich tatsächlich auch nicht mit den Krimis. Das ist eine sehr, sehr spannende Hintergrundstory. Das heißt, du hast dann quasi für den Markt geschrieben und auch deine ganzen Tipps mit Cover und Klappentext berücksichtigt, dass du dir die
Genau.
erfolgreichen Cover angeschaut hast.
Ja. Ich habe halt geguckt, dass ich alle, dass ich die Leser, die Küstenkrimis lieben, genau da abhole, wo sie stehen. Und denen halt eine spannende Story biete. Und genau das hat funktioniert. Es ist tatsächlich auch, also es ist gar nicht so kompliziert, wie viele denken. Was kompliziert ist, sind meistens die Autoren. Also es haben tatsächlich zu viele Autoren, also die neue sind, nehmen sich keine Zeit zu recherchieren. Die haben vielleicht ein Buch geschrieben über 2 Jahre und jetzt muss das endlich raus und muss dann erfolgreich werden. Aber statt ein halbes Jahr sich Zeit zu nehmen und die Self-Publisher-Bibel mal durchzulesen, sich in den richtigen Foren rumzutreiben, Fragen zu stellen bei den Autoren, das habe ich alles vorher gemacht, weil ich dachte, okay, ich bringe jetzt nicht ein Buch auf den Markt, ohne genau zu wissen, was ich tue, weil dann ist ja Scheitern vorprogrammiert. Ich habe halt viel Zeit investiert, dass ich genau weiß, wie der Hase läuft und dann gute Fragen stellen kann an die alten Hasen. Dass ich deren Zeit nicht verschwende und gleichzeitig weiß, okay, das sind Sachen, die vielleicht nur die beantworten können. Also viel mehr Zeit darauf zu verwenden, was mache ich hier eigentlich? Und oft kriege ich Fragen geschickt, die mit einmal googeln sofort beantwortet werden. Und ich denke, wer die Zeit nicht investiert, der hat auch keine Chance auf Erfolg. Weil das ist so eine Mindset-Frage. Man muss dieses Mindset haben, ich bereite erstmal den Boden vor, ich informiere mich und arbeite mich richtig detailliert und hart in dieses Thema ein. Man muss ein Experte in dem Thema werden, um auch wie ein Experte zu verdienen. Das ist einfach in jedem Bereich so.
Das stimmt, das kenne ich auch. Also, wo ich mir auch total oft denke, googeln die Leute das jetzt nicht? Weil ich finde, entweder, wenn man googelt, dann kann man entweder seine Frage schon selbst beantworten oder man findet zumindest eine bessere Frage.
Genau, das ist es. Also die Qualität der Fragen steigt mit dem
Genau.
Wissen, was man sich angelesen hat. Und also ich frage mich dann auch immer, wenn man die Zeit zum Googlen nicht hat oder sich nimmt. Und Googlen ist ja eigentlich nur der Anfang von allem. Man sollte auch viele Bücher darüber lesen. Also nicht unbedingt nur Schreibratgeber, aber man sollte Bücher über das Veröffentlichen lesen. Also gerade in der englischen Literatur gibt es da super, super viel. Es gibt riesen Facebook-Gruppen wie 20 Books to 50K. Das ist einfach, wenn man Englisch kann, eine riesen Fundgrube an Informationen, die alle kostenlos sind. Und da muss man sich dann tummeln, da muss man sich informieren, da muss man am besten seinen Schlaf opfern, weil man so unbedingt das will, das Wissen haben will. Dann weiß ich auch, okay, das ist jemand, der wirklich die Voraussetzung hat, um richtig erfolgreich zu werden. Aber also jemand, der fragt, keine Ahnung, was sind die Vorteile von KDP gegenüber Tolino, da weiß ich, okay, also wer nicht einmal gegoogelt hat, da fehlt halt einfach das Mindset. Weil man braucht das Mindset, hart zu arbeiten und Zeit zu investieren, sonst kann man es direkt vergessen.
Das stimmt. Ja, ich kann mich nämlich auch noch daran erinnern, als ich angefangen habe. Ich habe auch so die Self-Publisher-Bibel geliebt. Also ich bin immer noch super dankbar dafür, dass es die gibt und gab. Und da wurden auch fast alle meine Fragen beantwortet. Also das ist wirklich gerade für deutschsprachige Autoren eine super erste Anlaufstelle.
Absolut. Also Matthias Matting ist ja nicht umsonst der Self-Publishing-Papst.
Ja.
Er weiß wirklich, also wir sehen uns ja privat auch viel, wir haben einen Verlag zusammen und er weiß einfach unfassbar viel. Also eigentlich alles. Es ist selten, dass ich mal irgendwie, ich glaube noch nie, dass ich irgendwas gehört habe, weil ich bin ja mit vielen Autoren auch unterwegs und treffe viele Leute aus der Branche und so. Und wenn ich mal irgendwas Neues höre, dann weiß er das schon.
Okay,
Und kennt die
also
Sachen
gut
auch im
vernetzt.
Detail. Ja, absolut, absolut. Absolut. Also Self-Publishing-Bibel, das sollte wirklich jedem ein Begriff sein. Und da sollte man viel, 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 viel Zeit verbracht haben, bevor man überhaupt an den Launch seines ersten Buches denkt.
Genau, und vielleicht an alle Hörenden, dann haben die an uns zumindest jetzt schon mal bessere Fragen beim nächsten Mal, wenn sie vorher in der Self-Publisher-Bibel recherchiert haben.
Ja, und dann sind wir auch viel motivierter, unsere Zeit aufzuwenden, die Fragen zu beantworten.
Ja, das ist tatsächlich so. Also, wenn ich eine gute Frage kriege, auch so, ja, ist eine gute Frage, dann beantworte ich die auch gerne. Das stimmt.
Ja, absolut. Also, ich habe ja auch, Dominik Meyer ist so ein Beispiel, der ja früher schon so Endzeitromane geschrieben hat, aber dann Science Fiction wollte und einfach auch mehr Erfolg haben wollte. Und da habe ich gemerkt, okay, der kniet sich richtig rein, der ist wirklich interessiert, der kümmert sich um die Sachen und wenn ich dem was sage, dann setzt er das direkt um. Und so wird die Qualität der Fragen auch immer besser und sein Erfolg auch mehr. Also das ist dann was, wo es auch Spaß macht. Und das ist ja alles Zeit, die wir nicht investieren müssten. Also, es ist ja kein Geheimnis, dass Self-Publisher, die erfolgreich sind, auch viel Geld verdienen. Und wenn man das dann auf die Schreibstunde umrechnet, dann lohnt sich das natürlich nicht, die Zeit damit zu verbringen, anderen zu helfen. Aber es macht uns ja auch Freude. Also, mir wurde ja auch geholfen, als ich angefangen habe. Deswegen mache ich das sehr, sehr gern und opfere auch gerne ab und zu mal Schreibzeit dafür, gar keine Frage. Aber es sollte halt auch klar sein, dass wenn man die Fragen stellt, man nicht jetzt die Zeit verschwendet von dem Autor mit wirklich simplen Fragen, die ergoogelt werden können. Und es das heißt ja immer, es gibt keine dummen Fragen. Das ist auch richtig, aber das gilt für Kinder. Diesen Spruch hat man gemacht, um Kinder zu ermutigen, alle möglichen Fragen zu stellen und nicht Erwachsene, die in einem Business erfolgreich werden wollen. Und deswegen ist es schon ganz gut, da vorher die Hausaufgaben zu machen.
Ja, das stimmt. Also, das ist tatsächlich auch so mein Motto mal für meinen Podcast, dass die Qualität der Fragen maßgeblich die Qualität der Antworten beeinflusst. Und wenn ich schon, deswegen verbringe ich damit auch sehr viel Zeit im Vorfeld, mir gute Fragen zu überlegen, weil wenn ich finde, wenn die Fragen so oberflächlich sind, dann kann ich natürlich auch nur eine oberflächliche Antwort erwarten. Aber ich möchte ja eine tiefgründige Antwort haben und dementsprechend muss die Frage dann auch schon so formuliert sein.
Genau. Also ich stelle mir es immer vor, so wie so ein Hürdenlauf. Wenn man vor irgendeine Hürde kommt, dann versucht man da rüber zu kommen. Und wenn man es mehrfach versucht hat und nicht rüberkommt, dann kann man sich Hilfe holen. Dann kann man gucken, ist jemand größer als ich und kann mich darüber heben. Und vorher sollte man das einfach selber probieren, weil sonst wird man einfach nicht besser. Und Self-Publishing ist ein dauerhaftes Lernen und Ausprobieren. Und das wird sich auch nicht ändern. Also klar kann man irgendwann sagen, ich habe jetzt genug verdient und höre auf, aber das sind ja nicht diejenigen, die das Schreiben lieben. Da will man ja immer was Neues ausprobieren. Vielleicht sind es dann irgendwann die Hörbücher und dann möchte man Übersetzungen haben, dann fängt es auf Englisch an, dann will man aber auch Spanisch. Und es ist jedes Mal ein neues Lernen. Und als ich mit den englischen Übersetzungen angefangen habe, da war ich komplett neu. Da war ich niemand. Musste ich auch bei Null wieder anfangen. Und hätte ich dieses Mindset nicht gehabt, mich reinzuknien und hart zu arbeiten und zu recherchieren. Und also da habe ich immer 12 Stunden am Tag nichts anderes gemacht. Nichts anderes. Da war ich wie ein Getriebener. Und das hat dann halt auch geholfen. Heute kenne ich den Markt gut. Heute weiß ich, was da funktioniert. Ich weiß, was ich tue. Ich habe eine Pipeline, die funktioniert, die wenig Zeit erfordert, die relativ kostenschonend ist. Und das hätte ich alles nicht geschafft sonst. Aber das lässt sich halt reproduzieren. Wenn man das einmal hat, dieses Mindset, dann kann man das auch immer wieder anwenden.
Hast du denn für deine Bücher dann KI zum Übersetzen genommen oder hattest du einen menschlichen Übersetzer?
Ich nehme nur menschliche Übersetzer. Ich habe eine Ausnahme. Ich habe zwei Lektoren in den USA. Von denen kann eine Deutsch und einer ist Physiker, die andere hat Literatur studiert. Also die sind wirklich fit. Und die arbeiten tatsächlich mit DeepL-Übersetzungen und machen dann ein sehr, 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 sehr intensives zweifaches Lektorat. Also erstmal geht sie darüber mit ihren Deutschkenntnissen und schickt man immer Fragen, wenn was nicht ganz klar ist. Und dann lektoriert er das nochmal. Und dann kommt dabei was raus, was super ist. Und da, also für die Bücher kriege ich auch immer super Rezensionen. Und sonst arbeite ich nur mit Übersetzern. Ich bin sonst nämlich kein Fan davon. Eigentlich hätte ich das auch gar nicht erwähnt, dieses Beispiel, um niemanden zu ermutigen, das zu machen. Weil das geht in Ausnahmefällen, ja. Aber normalerweise, also bei einer normalen DeepL-Übersetzung, das ist ja schon somit das beste Programm, sind einfach viel zu viele Kontextfehler auch noch drin. Dann sind teilweise Zeitenfehler drin, manche Sachen ergeben einfach keinen Sinn. Und wenn man dann jemanden hat, der das Original vergleichen kann mit der DeepL-Übersetzung an den Stellen, wo es nötig ist und gleichzeitig Muttersprachler der Zielsprache ist, dann kann es funktionieren. Deswegen, ich bin generell kein Fan davon, Sachen kategorisch auszuschließen. Weil es gibt immer Wege, was zum Funktionieren zu bringen. Aber in der breiten Masse würde ich es nicht empfehlen. Zumal es Übersetzer gibt, die gar nicht so teuer sind. Also ich zahle ungefähr 2000 Euro für eine Übersetzung und die ist richtig, richtig gut.
Oh, okay.
Das hat natürlich gedauert, also meine erste hat 10.000 Euro gekostet für ein Buch, bis ich dann Leute gefunden habe, die günstiger sind und das so optimiert habe, dass es halt diesem Preis entspricht. Das ist ein langer Prozess, also das geht nicht einfach so und ist auch nicht so leicht zu finden. Aber ich würde immer empfehlen, wenn man die Möglichkeit hat, dann würde ich einen guten menschlichen Übersetzer wählen. Noch.
Ja, ich finde, mit einem menschlichen Übersetzer hat man zumindest weniger Arbeit. Also ich habe zwei meiner Bücher tatsächlich mit DeepL übersetzt aufs Englische, aber ich habe das eben bezahlt mit erstmal sehr, sehr viel eigener Zeit, weil wie du schon sagst, diese KI-Übersetzung, die ist auf gar keinen Fall veröffentlichungsreif, also never ever. Und ich habe da erstmal sehr, sehr viel Zeit damit verbracht, die selber, weil ich kannte ja den Text, das war halt auch mein Vorteil, dass es ja natürlich mein Text ist und ich weiß, was da stehen sollte, dass ich den dann nochmal ganz intensiv überarbeiten konnte, dass eben der Kontext stimmt. Und ich hatte dann noch eine englische Muttersprachlerin als Lektorin, weil für mich war eben das Lektorat dann günstiger als eine Übersetzung zu bezahlen. Und den Schritt, den empfehle ich auf jeden Fall auch jedem, weil das ist so wichtig. Das war wie bei einem deutschen Lektorat, da war wirklich auf jeder Seite immer noch was rot. Also die Muttersprachlerin, die hat da wirklich auch noch mal richtige Wunder vollbracht. Aber dann war es wirklich eine sehr, sehr gute Übersetzung und eben auch für mein Budget passend. Und ich muss sagen, also von den Rezensionen her, hat sich jetzt keiner beschwert, dass es irgendwie komisches Englisch wäre oder sich irgendwie anhört wie von der Maschine übersetzt.
Ja, das ist wichtig. Also es ist ein gutes Beispiel, es kann halt funktionieren, ne? Wenn man diesen Weg geht. Also Lektorat sowieso, hundertprozentig. Wenn man einen richtig guten Übersetzer hat, das sind ja häufig auch Leute, die Literatur studiert haben, dann kann das sogar ohne gehen. Würde ich es immer noch empfehlen, weil die auch nicht alles sehen, selbst wenn sie zigmal drüber gehen. Aber dann wäre es zumindest auch möglich. Also dann wäre es keine Katastrophe. Rein KI übersetzt geht einfach noch nicht.
Das stimmt,
Und
ja.
wird vielleicht auch nicht ganz zeitnah gehen.
Ja, ich bin mal gespannt, wie sich das alles noch so entwickelt, aber ich würde auf jeden Fall auch sagen, Stand jetzt ist die KI-Übersetzung noch nicht so gut.
Ja. Ist noch nicht, zum Glück.
Genau. Ja, auf jeden Fall fand ich, war das jetzt ein sehr interessantes Gespräch mit dir. Ich hätte jetzt nur noch die Abschlussfrage an dich, und zwar, wie sieht denn für dich ein perfekter Sonntag aus?
Ein perfekter Sonntag. Puh, also ich schreibe nicht mehr an Wochenenden. Das schließt ja den Sonntag auch mit ein. Und wir treffen uns eigentlich immer mit Freunden. Sonntags und samstags. Und das ist für mich tatsächlich auch perfekt. Also wenn ich so ein paar Stunden mich mit Freunden treffe, was unternehme und dann irgendwie so, ja, späten Nachmittag nach Hause komme und mich dann entspannen kann den Rest des Abends. Das finde ich ziemlich cool. Ich bin vorher immer Fallschirmspringen gegangen am Wochenende. Aber mittlerweile mag ich es auch sehr leise. Also diese entspannte Zufriedenheit, das ist sehr, sehr viel wert. Und wenn ich jetzt Montag bis Freitag schreibe ich halt, da schreibe ich dann auch relativ viel, also 5000 Wörter am Tag schreibe ich dann schon, dann mag ich es auch, Samstag, Sonntag nichts zu machen, mich zu entspannen und dann ist halt so die Zeit für Sozialleben und Füße hochlegen. Das genieße ich sehr.
Ja, ich finde ich es auch immer wichtig, dass man so ein bisschen die Balance findet, weil sonst als Selbstständiger arbeitet man ja sonst wirklich selbst und ständig.
Ja, das ist so ein bisschen die Gefahr, ne? Also, es kennt ja jeder, wenn man irgendwie während der Studienzeiten oder so fantasiert hat, was man später mal verdienen kann oder was genug wäre, dann sagt man, ja, wenn ich irgendwie 5000 Euro im Monat verdienen würde, dann das wäre toll, mehr brauche ich gar nicht. Aber als Selbstständiger, wenn man dann an dem Punkt ist, und es ist nur ein Beispiel, das geht ja für alle möglichen Sachen, dann will man auf einmal doch mehr. Nicht nur, also nicht, weil das mehr Geld ist oder so, sondern einfach, weil dieses Wachsen so wichtig ist. Dieses noch was ausprobieren, das optimieren, irgendwie, ja, einfach mehr zu schaffen. Und ich glaube, sonst funktioniert eine Selbstständigkeit auch gar nicht, wenn man diesen Anspruch nicht hat. Also wenn man sofort mit einem zufrieden ist, dann geht's halt nicht voran. Und es ist ja schon so, dass die meisten erfolgreichen auch Self-Publisher so ein bisschen Unternehmergeist haben und ich glaube auch brauchen. Und da ist die Gefahr immer groß, dass man sich da so ein bisschen drin verliert und sich so sein eigenes Hamsterrad schafft. Und Da ist es tatsächlich so, dass ich also seit einigen Monaten versuche, da mehr dran zu denken und das so ein bisschen runterzufahren, einfach zu wissen, dass ich dann nicht zum Opfer meiner selbst werde. Und das tut mir auch ganz gut.
Dann, wo finden dich denn interessierte Hörerinnen und Hörer überall im Internet und auf Social Media?
Ja, Social Media bin ich wirklich ganz, ganz schlecht. Ich habe irgendwann mal mich überreden lassen, einen Instagram-Kanal zu machen, wo ich aber immer vergesse, irgendwas zu posten. Also da passiert nicht viel. Auf Facebook noch am meisten, weil ich da den Messenger halt viel benutze, um mich mit Kollegen auszutauschen. Deswegen kann man mich am besten bei Facebook erreichen oder per E-Mail. Also joshua@joshuatreeautor.com. Das ist tatsächlich der beste Weg. Voll oldschool, aber ich habe so eine richtige Social Media Aversion. Ich verbringe da kaum Zeit und ich glaube auch nicht, dass das gut ist, da viel Zeit zu verbringen. Deswegen wird sich das wahrscheinlich auch nicht ändern. Ja, deswegen am besten per E-Mail oder bei Facebook. Das geht auch.
Eine ganz gute Einstellung, finde ich, weil Social Media ist ja schon einer der größten Zeitfresser überhaupt und dann hast du mehr Schreibzeit.
Ja. Es ist ein Riesenschreibfresser und ich glaube auch generell, dass es keine gute Erfindung für uns Menschen war. Ich glaube nicht, dass das unsere Gesellschaft maßgeblich verbessert hätte.
Ja, das stimmt. Also man, finde ich, vergleicht sich auf jeden Fall sehr viel mehr, als es noch vor Social Media war.
Ja, man ist auch asozialer geworden, muss man einfach sagen. Also die Aufregungskultur ist viel schlimmer geworden. Dieses fragmentiert werden in Meinungsgruppen viel schlimmer geworden, dass sich über andere ärgern und seine Wut kultivieren und dann auch rauslassen, ist viel schlimmer geworden. Also wie Leute heute auf Social Media miteinander reden, so wird ja keiner mit sich reden vis-à-vis. Also
Das stimmt.
ist vollkommen ausgeschlossen. Das ist so ein bisschen wie mit dem Autofahren. Das ist diese Scheinanonymität. Leute fahren im Auto und brüllen rum, weil irgendwer ihnen die Vorfahrt genommen hat oder sonst was. Aber wenn ich im Supermarkt mit meinem Wagen lang fahre, einer kommt von rechts und lässt mich nicht durch, dann schreie ich den ja auch nicht an oder beschimpfe den oder so. Das ist ja vollkommen absurd, wenn man darüber nachdenkt. Aber eigentlich ist das Gleiche wie im Einkaufswagen fahren, nur dass ich halt im Auto in so einem geschlossenen Bereich bin und dann alles rauslasse. Und ich glaube, Social Media ist genau das gleiche Prinzip.
Ja, also das sehe ich definitiv auch immer wieder. Und vor allen Dingen finde ich auch ein Problem ist, dass man irgendwie immer nur so mit seiner eigenen Ansichten und Meinungen ja oft gespiegelt bekommt, weil man dann nur so in dieser einen Bubble unterwegs ist und dann immer darin eigentlich noch mehr bestärkt wird. Und ich finde, das hilft deswegen auch total, wenn man eben viel reist und so neue Leute kennenlernt, die einfach auch andere Ansichten haben, dass man nicht immer nur so in dieser einen kleinen Bubble so drin ist.
Absolut, absolut. Und ich glaube auch, das ist einer der Gründe, warum wir diesen krassen Kulturkampf erleben zwischen links und rechts gerade. Und es dann so komische Auswüchse nimmt, wie das dann auf irgendwelchen komischen Demos die Rechten und die Linken auf einmal wieder ganz nah beieinander sind, weil es so in die Extreme gerutscht ist, dass sich die Ansichten wieder überschneiden. Das ist schon fast komödiantisch in der Absurdität. Aber da gibt es ja kaum noch Nuancen. Also, in den USA ist natürlich das krasseste Beispiel zwischen Demokraten und Republikanern, wo ich als Außenstehender denke, ja, also im Prinzip haben die beiden Schaden auf unterschiedliche Arten und Weisen. Aber das ist so unversöhnlich. Also, es gibt ja kaum noch irgendwie dieses, ja, ich kann das Argument verstehen, aber auch das Argument verstehen. Das sind diese Filterblasen, die Social Media uns aufgesetzt hat. Und gerade wenn es um KI-Diskussionen geht, oh, die Zukunft sieht schlimm aus, weil KIs die Macht übernehmen, das haben wir ja schon lange. Also Social Media ist ja nichts anderes als Algorithmen, die unser Engagement steuern. Und die eine Eingabe, die sie bekommen haben, war, Engagement zu fördern. Also viel kommentieren und schreiben. Und das haben die KIs gemacht. Und wir sind zu ihren Sklaven geworden. Wir sind unproduktiver geworden, wir sind wütender geworden, unglücklicher. Und asozialer, weil die Leute ja nachweislich, also gerade junge Leute, sich weniger treffen. Also die machen halt online viel, ne? Also machen irgendwie Online-Spiele zusammen oder sowas, aber gehen halt kaum noch raus. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, wir sind so ein bisschen zu den Sklaven der Social-Media-Algorithmen geworden. Und das ist nicht cool. Aber das ist wahrscheinlich ein ganz anderes Podcast-Thema. Insofern
das will
ich jetzt hier
stimmt.
auch nicht
Ah,
zu
das
weit
ist jetzt
ausschweifen.
ein schönes Wort zum Sonntag. Da kann ja jetzt jeder mal noch ein bisschen drüber nachphilosophieren nach dem Ende dieser Folge.
Ja, ist glaube ich nicht verkehrt.
Dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit und für dieses wirklich sehr, sehr spannende Gespräch.
Ja, hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
So, ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß beim Interview wie ich. Und die Zeit ist nur so verflogen. Und wenn du jetzt bis zum Schluss durchgehalten hast, dann die versprochene Ankündigung, denn in der nächsten Podcast-Folge wird es ein Wiedersehen mit einem meiner größten Schreibidole geben, denn sie war bereits 2020 bei mir im Podcast und ich fühle mich unglaublich geehrt, Cornelia Funke noch einmal bei Bücher und Sonntage begrüßen zu dürfen. Diesmal zusammen mit dem Hörbuchsprecher ihrer Hörbücher, mit Rainer Strecker. Und es ist auch gleichzeitig mein allererstes Interview, das wir eben zu dritt geführt haben. Also, ja, ich bin einfach super gespannt, was du zu der nächsten Bücher- und Sonntage-Folge sagen wirst. Und jetzt hast du schon ein kleines Insider-Wissen als treue Hörerin oder treuer Hörer erhalten und weißt damit schon ein bisschen mehr als alle anderen. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn du dann auch in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Und damit du keine zukünftigen Episoden mehr verpasst, solltest du unbedingt den Podcast in einem Podcast-Player deiner Wahl abonnieren. Und wenn du schon dabei bist, dann lass doch auch super gerne eine Bewertung da, denn das hilft mir sehr weiter. Und im Gespräch mit Joshua habe ich ja auch meine zwei Buchübersetzungen ins Englische erwähnt und darüber habe ich auch einen Kurs gemacht, der heißt Übersetzen mit AI und den kannst du für 49 Euro auf Patreon buchen. Das heißt, die 49 Euro sind eine monatliche Gebühr, da Patreon aber monatlich kündbar ist und man den Kurs super in einem Monat schaffen kann, da der wirklich sehr kompakt ist, in 5 Module unterteilt und insgesamt ungefähr 90 Minuten an Audiomaterial bereithält, kannst du den eben easy in einem Monat absolvieren und dann die Mitgliedschaft wieder kündigen. Das heißt, den Kurs gibt es für 49 Euro mit all meinen besten Tipps und auch Insider-Tipps zu einer Buchübersetzung und erfolgreichen Veröffentlichung auf dem englischsprachigen Markt. Dazu gibt es auch noch ein Begleit-PDF und ein Workbook, also wirklich das volle Programm, damit du so richtig mit deiner KI-Übersetzung durchstarten kannst und vor allem, dass es auch eine gute und professionelle Übersetzung ist, denn das ist mir, wie du ja bestimmt im Gespräch mit Joshua auch schon gehört hast, enorm wichtig, dass der Markt nicht mit schlechten KI-Übersetzungen geflutet wird, sondern dass wir hier mit gutem Beispiel vorangehen und eine professionelle Übersetzung abliefern mit dem bestmöglichen Leseerlebnis für deine zukünftigen LeserInnen. Und ich finde, da du ja deine Geschichte auch bereits schon auf Deutsch geschrieben und veröffentlicht hast, solltest du einfach dir selbst den Gefallen tun und die Geschichte noch einem viel breiteren internationalen Publikum zugänglich machen. Denn du und deine Geschichte, ihr habt es verdient, gelesen zu werden und dass noch viel, viel mehr Menschen von deinem tollen Buch erfahren. Den Link zu dem Kurs Buch übersetzen mit AI findest du in den Shownotes zur heutigen Episode. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, du schaltest wieder ein, wenn es Zeit ist für Bücher und Sonntage. Bis zum nächsten Mal.